Mal beten und dann fange ich an. Jesus, ich möchte dir danken für diesen Tag. Ich möchte dir danken, dass ich dir jetzt dienen darf, Herr. Mich bitten, Herr, sprich durch mich. Herr, segne diese Predigt, Herr, und ja, öffne die Herzen der Zuhörer. Amen. Der junge Maximilian Meyer wollte mit seiner Freundin Elisabeth Müller auf eine Weltreise gehen. Er hatte bereits die Flugtickets gebucht und wie das so oft ist, waren diese Flugtickets auf Namen ausgeschrieben. So hat er dann ein Flugticket mit Maximilian Meyer und eins eben mit Elisabeth Müller. Ja, was er zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, war, dass ihn seine Freundin ungefähr 2 Wochen vor dieser Weltreise verlassen würde. Und so ist er dann nun auf diesen Tickets irgendwie sitzen geblieben. Er hätte sich entscheiden können, entweder ich storniere das Ganze und bezahle Unmengen von Geld oder ja, die zweite Möglichkeit, die er dann auch genommen hat. Er hat einen Internetaufruf verfasst mit der großen Überschrift, heißt du Elisabeth Müller? Daraufhin haben sich ja mehrere gemeldet und ja, er hat sich dann eine von denen ausgesucht und sie sind dann auf diese Weltreise gegangen und ja, dann sind ja diese Flughafenkontrollen und es hat alles geklappt. Die haben dann auf den Personalausweis von ihr geguckt, Elisabeth Müller, und auf das Flugticket passt alles. Und hat alles geklappt. Die ja, hatten, wie er im Nachhinein sagt, eine wunderschöne Weltreise. Ja, was hat das Ganze mit der Predigt von heute zu tun? Wir reden heute über ähnliche Ereignisse in der Bibel, wo es sich wirklich ähnlich verhält. Es gibt praktisch auch eine Elisabeth oder 2 Elisabeths. Und auch diese Flughafenkontrolle, aber in dieser Flughafenkontrolle wird eben nur eine Elisabeth durchkommen. Ich rede, glaube ich, für die meisten jetzt noch in Rätseln. Ja, aber lass mich von dem einen Gleichnis zum anderen gehen. Wir werden heute über das Haus auf dem Felsen bzw. das Haus auf dem Sand reden. Ja, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir erstmal die Textstelle lesen und dann auf den Kontext eingehen, weil ich glaube, dass ja ziemlich wichtig ist. Die Stelle steht in Matthäus 7, ab Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, dem werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Wir befinden uns mit diesem Gleichnis am Ende der Bergpredigt. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir erstmal gucken, was ist überhaupt die Bergpredigt, an wen ist die Bergpredigt gerichtet. Und dazu müssen wir einmal an den Anfang der Bergpredigt, das ist Kapitel 5, Matthäus Kapitel 5, ab Vers 1. Wir werden die folgenden Verse nicht lesen, ich werde sie einfach kurz wiedergeben. Jesus zählt hier ganz viele Eigenschaften, Charakteristiken von Menschen auf, von einer Menschengruppe und sagt zum Beispiel, die barmherzig sind, die reines Herzens sind und so weiter. Er nennt ganz viele Charakteristiken und dann sagt er im Großen und Ganzen über diese Menschengruppe, ihrer wird das Reich der Himmel sein. Ja, für uns Kenner des christlichen Glaubens wird es wahrscheinlich nicht schwer sein zu sagen, dass es sich hier um Christen handeln muss. Wer sonst würde denn ins Reich der Himmel einkommen oder welche Menschen würde sonst sowas zugesprochen werden? Dann lesen wir weiter ab Vers 13 bis 16, dass vom Salz der Erde und vom Licht der Welt die Rede. Ich glaube, da gibt es kaum noch 2 Meinungen, dass es sich hier um Christen handelt. Also wäre mir neu, wenn sich da jemand ja anders die Stelle deuten würde. Und ja, Jesus leitet diese Bergpredigt, die er da spricht, leitet er mit eben diesen Worten ein und nennt sozusagen einfach hier den Empfänger dieser Bergpredigt. Dann, nachdem er den Empfänger genannt hat, geht er die Bergpredigt durch, macht diese Predigt und gibt da einen vollkommenen Maßstab. Wir lesen es zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 25, das vollkommene Gesetz der Freiheit. Jesus gibt hier einen vollkommenen Maßstab für seine Jünger, der alles und jeden verurteilt. Jeder, der unter diesem Maßstab steht, der hat keine Chance, irgendwie gerecht zu werden. Und wir stehen unter diesem Maßstab und trotzdem sagt Jesus, wir sollen diesen Maßstab anstreben in unserem ganzen Leben. Ja, und wenn man unter diesem Maßstab eben steht, ist man zum Fallen verurteilt. Er ist einfach unhaltbar, dieser Maßstab. Und trotzdem sagt Jesus in Kapitel 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn ich eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ja, so viel zum Kontext. Wir werden heute in der Predigt drei Punkte behandeln. Einmal ist es das Haus, das Fundament und das Ende. Ich möchte die Textstelle mit dem Haus auf dem Felsen, auf dem Sand noch einmal lesen. Matthäus 7, 24 bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Wenn wir von diesen beiden Häusern lesen, dann werden wir rein weg vom Lesen keinen Unterschied erkennen können. Wenn du diese Häuser von außen betrachtest, dann wären sie praktisch identisch. Du könntest jetzt, wenn du sie auf einem Foto sehen würdest, du würdest denken, das wäre eventuell sogar gespiegelt. Diese Häuser sind von außen nicht zu unterscheiden. Sie haben vielleicht die gleichen Maße, die Wände sind gleich gezogen, sie haben die gleichen tragenden Wände, sie haben das gleiche Dach, den gleichen Putz, den gleichen Klinker, wie auch immer. Sie haben an der gleichen Stelle die Tür, an den gleichen Stellen die Fenster. Sie haben den gleichen Garten, sie haben die gleichen Fliesen auf der Terrasse. Ja, sie wohnen in der gleichen Wohngegend. Immerhin kommt der Sturm und er ist bei beiden ja anscheinend vorhanden, der Sturm. Und wenn wir diese Häuser betrachten, ist irgendwie alles gleich. Du kannst bei diesen Häusern keinen Unterschied hier ausmachen. Ja, das will uns der Herr Jesus damit sagen. Wie können wir das auf unser Leben anwenden? Jesus redet hier von zwei Menschenleben. Er sagt praktisch, es gibt diese zwei Menschenleben und diese Menschenleben sind sich so ähnlich, dass man sie kaum unterscheiden kann. Wenn du sie von außen betrachtest, wirken sie, als ob sie identisch wären. Diese beiden Menschen gehen vielleicht in die gleiche Gemeinde, sie sitzen vielleicht Sonntag für Sonntag in derselben Reihe, sie sind vielleicht am gleichen Datum getauft worden, sie machen vielleicht seit Jahren den gleichen Dienst, sie haben vielleicht praktisch dieselbe Familie, zwei Kinder, junge Mädchen. Ja, sie wohnen in der gleichen Wohngegend, sie spenden jeden Monat den gleichen Betrag zur Gemeinde, sprechen vielleicht das gleiche Tischgebet und zum Abend und ja, sonstige Gebete. Und du kannst, wenn du dieses Leben dieser Menschen betrachtest, du wirst keinen Unterschied feststellen können, außer vielleicht in kleinen Sachen. Aber im Großen und Ganzen könnte man könnte nicht sagen, der ist jetzt ein Christ, der ist kein Christ. Wir lesen nämlich, warum ich denke, dass es sich auch um Christen handelt, beziehungsweise um Leute, die sich in der unmittelbaren Nähe Gottes befinden. In Kapitel 7, Vers 24, jeder nun, der diese meine Worte hört, also der eine hört das Wort, und in Vers 26, und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, dann eben. Beide sind Hörer des Wortes, beide befinden sich irgendwie in der unmittelbaren Nähe von Gott. Und ja, man mag sie vielleicht nicht zu unterscheiden, aber im Endeffekt wird es doch einen großen Unterschied ausmachen, wie wir gleich weitersehen werden. Also halten wir für den ersten Punkt fest, es handelt sich hier um zwei extrem ähnliche Sachen. Zwei extrem ähnliche Häuser, zwei extrem ähnliche Menschen. Bevor wir zum zweiten Punkt gehen, möchte ich die Textstelle nochmal lesen und behalten wir das im Hinterkopf. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Zweiter Punkt ist das Fundament. Wir lesen, dass es das Einzige ist, was diese Häuser unterscheidet. Wenn man irgendeinen Unterschied ausmachen könnte, dann wäre es eben in diesem Fundament. Der eine Bauherr hat sein Haus auf Sand gebaut, der andere Bauherr hat sein Haus auf Felsen gebaut. Und jetzt kommen wir auf den Kontext zurück, warum ich das gemacht habe, warum ich denke, dass es so wichtig ist. Dieser vollkommene Maßstab, den Jesus in seiner Bergpredigt gibt, den wir als seine Jünger anstreben sollen, der uns zwar verurteilt, aber ja, der, wie gesagt, den wir anstreben sollen, den kann man irgendwie versuchen, gerecht zu werden. Und es gibt irgendwie zwei Arten, diesen Maßstab anzustreben. Und diese Arten, diesen Maßstab anzustreben, die können sich so ähnlich aussehen. Man könnte vielleicht gar keinen Unterschied feststellen. Du kannst diesem Maßstab entgegenstreben und das sollst du auch. Aber du kannst dich durch diesen Maßstab, der in dieser Bergpredigt gegeben ist, du kannst dich dadurch nicht gerecht machen. Du kannst ihn noch nicht mal halten, abgesehen davon. Du kannst versuchen, dir irgendwelche Regeln aufzustellen, zu Hause so eine Gesetzestafel, natürlich bildlich gesprochen, aufzeichnen und versuchen, diesem Maßstab irgendwie gerecht zu werden, das für dich so festmachen, ich mache das nicht, ich mache hier nicht und das nicht. Und du kannst dieses Lebenshaus praktisch aufbauen und du kannst wirklich versuchen, aus eigener Willenskraft irgendwie zu halten. Aber dann kann ich dir an dem heutigen Tag sagen, du hast dein Leben auf Sand gebaut. Oder du bist dir bewusst, dass du dich Gott nicht als gerecht erweisen kannst. Du hast keine Chance, irgendwie vor Gott zu bestehen. Dieser Maßstab verurteilt dich zutiefst. Du hast keine Chance. Und du baust auf dem Felsen Jesus Christus selbst. Er hat diesen Maßstab voll und ganz erfüllt an deiner Stelle. Er hat diesen Maßstab gestellt und ist der Einzige, der diesem Maßstab überhaupt gerecht werden kann. Und er befähigt dich eben auch, diesem Maßstab immer ähnlicher zu werden. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du dein Leben auf dem Felsen, sprich auf Jesus, baust, dass du dann nicht mehr sündigst oder so. Das ist auf keinen Fall. Du wirst immer noch fallen. Keine Frage. Aber dann darfst du aufstehen und weitermachen, denn der Herr hat dir vergeben und er hat es bereits für dich gehalten. Du darfst dem Maßstab jetzt immer ähnlicher werden, um ihn zu verherrlichen. An der Stelle will ich einmal nochmal darauf eingehen, wie baue ich denn überhaupt auf Jesus? Wie baue ich überhaupt auf dem Felsen? Wie geht das überhaupt? Es wäre jetzt gefährlich von mir, jetzt irgendwelche Sachen zu sagen, wie du musst jetzt täglich Bibel lesen und beten, weil wenn du das im Endeffekt machst, das ist zwar ein Produkt dessen, wenn du auf Jesus baust, aber es ist nicht auf Jesus bauen. Du kannst das auch machen, ohne auf Jesus gebaut zu haben. Deswegen, ich habe mich mit der Aussage irgendwie ein bisschen länger befasst. War schwer, da was zu formulieren. Aber ich glaube, auf Jesus zu bauen, auf den Felsen zu bauen, heißt mein Leben in der kompletten Abhängigkeit gegenüber Jesus. Wenn Jesus das Fundament deines Hauses ist, das bedeutet, dass du komplett abhängig von ihm bist. Gestern waren wir mit meinem Cousin Dennis, wer ihn kennt, wir haben Holz gestapelt, zum Beispiel bei uns zu Hause. Und dieses Holzstapel, das haben wir nicht einfach so gemacht, wir haben da eine Palette drunter geschoben, wo dieses ganze Holz drauf gestapelt wurde und dann das Holz eben drauf gestapelt. Hätte ich jetzt diese Palette genommen und unten weggerissen, der ganze Holzturm, der wäre einfach umgefallen. Der Holzturm hätte nicht stehen bleiben können, hätte ich einfach die Palette drunter weggerissen. Und wenn du komplett abhängig von Jesus bist, wenn Jesus das Fundament deines Lebens ist und jemand dir Jesus irgendwie, müssen wir uns so vorstellen, wenn Jesus irgendwie weg wäre, was würde dann mit deinem Leben passieren? Wäre dann dein Leben irgendwie so, dass der Wochenplan vielleicht ein bisschen anders ist, dass du dann vielleicht nicht mehr in die Gemeinde gehst und vielleicht einen Freundeskreis ein bisschen anders hast? Oder bricht dein ganzes Leben zusammen? Ich glaube, für viele ist Jesus irgendwie so das Dach auf dem Haus. Es ist irgendwie schön, es regnet nicht rein. Aber irgendwie ist da auch nicht mehr. Wenn das Dach weg ist, dann ist halt das Dach weg. Ist irgendwie doof, aber dein Leben bricht nicht zusammen. Ich will mit zum dritten und letzten Punkt übergehen und will aber nochmal den Abschnitt lesen. Matthäus 7, Vers 24. Bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Ja, gehen wir zum dritten und zum letzten Punkt über, das Ende. Ist doch irgendwie alles halb so wild, oder? Da habe ich halt auf Sand gebaut. Was hat das jetzt für eine Auswirkung für mein Leben oder für sonst irgendwas? Der Herr zeigt uns aber auch das Ende von dem Ganzen hier. Und wir müssen deswegen wieder auf den Kontext eingehen, weswegen er so wichtig ist. Wie gesagt, befinden wir uns hier am Ende der Bergpredigt. Und was macht Jesus zum Ende in der Bergpredigt? Er gibt Warnungen. Jesus gibt da genau drei Warnungen. Und Jesus warnt vor Wegen, die geradewegs am Ziel vorbeiführen. Wo man vielleicht meinen könnte oder auch nicht meinen könnte, dass es irgendwie was mit Gott zu tun hat, aber es hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Jesus gibt drei Warnungen und die werden immer unscheinbarer. Die erste ist, es gibt eine breite Pforte und eine enge Pforte. Und Jesus sagt, viele werden diese breite Pforte entlang gehen, aber es gibt eine enge Pforte. Und diese enge Pforte führt dann im Endeffekt in den Himmel. Da ist noch relativ leicht zu differenzieren, zu unterscheiden und zu sagen, okay, ja, hier, da ist der breite Weg, da ist der schmale Weg. Dann wird es vielleicht ein bisschen unscheinbarer. Jesus warnt vor falschen Propheten. Und da könnte man vielleicht meinen, ja, die sind ja richtig gut unterwegs mit Gott. Die machen Wunder, die machen Prophezeiungen und so weiter. Aber da warnt Jesus, es ist vielleicht unscheinbar, aber diese Leute haben nichts mit mir zu tun. Jesus wird am Ende sagen, ich kenne euch gar nicht. Sie werden vor Gott stehen und sagen, ich habe doch das getan, ich habe doch das getan, ich habe doch Wunder getan, ich habe doch Dämonen ausgetrieben. Und Jesus wird sagen, ich kenne euch gar nicht. Und dann wird es ganz unscheinbar. Und das ist mit dem Haus auf dem Felsen, Haus auf dem Sand. Ja, Jesus warnt hier vor einem Leben, das dem Leben als tatsächlicher Christ so ähnlich sein kann, so ähnlich aussieht. Und er warnt hier davor, weil ein Weg, der auch trotzdem, auch wenn er ähnlich aussieht, geradewegs ins Verderben führt. Christsein besteht nicht aus Verhaltensregeln aufstellen und versuchen, diese zu halten, anzueignen und das war's. Christsein ist Jesus als Fundament meines Lebens. Er ist das, worauf mein Lebenshaus steht. Er ist das, worauf ich gebaut habe. Und dann kann das Gericht kommen, dann kann der Sturm kommen. Eben das, wovon wir hier klar sehen, irgendwie, dass es das Ende ist. Er redet ja die ganze Zeit von Wegen, die ins Verderben führen und dem Gericht Gottes enden. Und dann sehen wir eben das hier und ja, das Gericht Gottes kommt und mein Haus wird dann nicht fallen, wenn ich eben auf dem Felsen gebaut habe. Lassen wir uns nicht täuschen, das sieht sich so ähnlich aus. Aber es hat so eine andere Auswirkung, es hat so ein anderes Ende. Ich wage es, das zu pauschalisieren, aber wenn ich jeden Sonntagmorgen nur was mit Jesus zu tun habe, dann glaube ich, läuft irgendwas in meinem Leben falsch. Und ich sollte mich vielleicht fragen, warum ich nur einmal in der Woche mit Jesus zu tun habe, wenn ich meine, dass ich Christ bin. Und ich glaube, jeder sollte sich dann die Frage stellen, habe ich eventuell auf Sand gebaut? Kann das sein, dass ich auf Sand gebaut habe? Oder ist Jesus wirklich das Fundament meines Lebens? Und alles geht von ihm aus und mein Leben ist auf ihm gegründet. Ja, wenn du hier heute sitzt und ja, dich vielleicht in diesem törichten Bauherrn erkannt hast und gesagt hast und dir jetzt sagst, dass du dein Leben lang auf Sand gebaut hast irgendwie, ja, dann darfst du Buße tun und darfst zum Herrn kommen und Vergebung bitten und auf ihn bauen. Dein Leben dich komplett abhängig von Jesus machen. Dein ganzes Leben auf ihn bauen. Oder du sitzt hier vielleicht und weißt gar nicht so recht, habe ich auf Felsen gebaut, habe ich auf Sand gebaut? Dann kannst du genauso wie David im Psalm 139 beten, wenn wir noch zum Ende einmal aufschlagen. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Lass mich noch zum Ende beten. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für dieses Gleichnis, Herr. Ich danke dir, dass du uns das irgendwie gegeben hast, dass wir sehen können, Herr, dass es irgendwie zwei Wege gibt, diesen Maßstab gerecht zu werden oder anzustreben, den du in der Bergpredigt gibst, Herr, den wir anstreben sollen, um dich zu verherrlichen, Herr. Und ja, ich danke dir, dass du da uns ja dieses Gleichnis gibst und das so aufschlussreich machst, Herr, dass wir sehen können, Herr, dass man irgendwie trotzdem, obwohl man das gleiche Ziel verfolgt irgendwie, dass man trotzdem auf einem anderen Grund gebaut haben kann. Und ja, Herr, ich bitte dich für jeden hier, der dich vielleicht im törichten Bauern erkannt hat, Herr, dass du ihnen hilfst, Buße zu tun, Herr, dass du ihnen vergibst, Herr, dass sie auf dich bauen können, Herr, ihnen Kraft dazu gibst, zur Umkehr, Herr. Ja, darum bitte ich dich, Herr. Amen.